Das ist Bern einfach. Jeden Tag die richtige Dosis Politik vom Nebelspalter. Kritisch und unabhängig. Der Podcast wird gesponsert von Swiss Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben.
Ja, herzlich willkommen zu Bern einfach am 24. Mai. Mittwoch ist Bundesratssitzung. Da prasseln jeweils so zwischen 30 und 40 Medienmitteilungen in meinem Postfach rein. Und das tun wir gerne aufschaffen. Danke fürs Zuhören, wo immer ihr sind. Das ist der Podcast für den gesunden Menschenverstand, für die Mehrheit in dem Land, wo nicht links ist, sondern vernünftig. Willkommen auch Stefan Milius am Mikrofon in der Region Ostschweiz. Hallo Stefan.
Hallo miteinander.
Ja, der Bundesrat unterstützt die Außerdienststellung von 25 Kampfpanzer. Es ist ja auch in der Ostschweiz, sind ja die in einem, glaube ich, geheimen Bunker irgendwo. 96 alte Leopard 2, die man nicht neu ausgerüstet hat vor gut 15 Jahren, wenn ich es richtig im Kopf habe. Und 25 von denen können wir definitiv außer Dienst stellen. Das ist aber noch nicht entschieden, was denn damit passiert. Der Bundesrat sagt einfach, wir können den Eigenbedarf der Armee trotzdem decken. Und dann, sofern die Bundesversammlung den Antrag der Sicherheitspolitischen Kommission des Nationalrates zur Außerdienststellung annimmt, dann tüge das Wirtschaftsdepartement ein allfälliges Exportgesuch beurteilen, weil ja die Deutschen gerne die Panzer hätten. Das ist ja verrückt. Die Deutschen brauchen die Schweizer Panzer, weil sie dann, wenn sie ein bisschen mehr haben von uns, könnten andere in Richtung Ukraine schicken. Was meinst du da dazu?
Also, wenn ich richtig verstand, kämpfen die Deutschen dann mit Panzern, die bei uns nicht mehr genügen. Ich finde das nur eine spezielle Überlegung, aber okay, ja, dann langt das offenbar für die noch. Ich kenne das aus anderem Zusammenhang. Es werden einmal so ausgemusterte Busse werden einmal auf Osteuropa verfrachtet und die fahren dann noch ganz, ganz lang durch Rumänien oder Bulgarien, so von der Verkehrsbetrieb St. Gallen, siehst du plötzlich irgendwo in Osteuropa Busse rumfahren, die offensichtlich eben gleich noch fahren, aber bei uns nicht mehr gut genug sind. Ich sage es ganz ehrlich, ich bin Zivilschützer. Militärthemen, da bin ich nicht wirklich kompetent. Ich könnte mir aber vorstellen, so der ein oder andere Panzer auf einem Spielplatz zum Beispiel würde er noch gute Dienst leisten. Da könnten die Kinder ein bisschen drauf rumtouren, ein bisschen reinhocken. Ist vielleicht nicht die richtige pädagogische Botschaft, kann man auch wieder sagen. Aber dort hätte es vielleicht noch einen Einsatz gehabt. Das mit Deutschland und dass die dort noch irgendetwas anrichten können, das verstehe ich als Militärlaie nicht ganz.
Ja, und dann muss ich auch sagen, ich meine, wir haben jetzt eine Neutralitätsdiskussion, seit Russland über die Ukraine hergefallen ist. Falls man dann wirklich die Panzer der Deutschen schickt, damit die Deutschen können Panzer der Ukraine schicken, würden wir sozusagen, mindestens indirekt, die Ukraine mit Panzer unterstützen. Aber der Bundesrat weigert sich ja, 12.400 Schuss Munition von einem Flugabwehrgeschütz, wo irgendwie vor weiss nicht wie vielen Jahren an Deutschland geliefert sind, das dürfen wir dann nicht weiter liefern. Und dann muss ich aber sagen, wenn Politik derart absurd wird, dann muss man, glaube ich, aufhören. Dann stimmt etwas nicht in der Ausrichtung und es stimmt etwas nicht bei denen, die die Entscheid fällen, weil es ist derart unlogisch, dass es eigentlich niemand mehr versteht. Sind wir jetzt denn neutral, sind wir es nicht? Liefern wir Panzer, aber keine Munition, ich komme nicht mehr raus.
Gut, neutralitätspolitisch muss ich sagen, die Panzer, die ja stillgelegt worden sind, die sind, ich weiß auch nicht, kann man die überhaupt noch anwenden? Also wenn man nichts mehr damit machen kann, dann können wir es, glaube ich, unter dem Siegel von der Neutralität da weitergeben. Dann stehen sie nämlich irgendwo anders umeinander. Da sehe ich jetzt nicht so ein Problem. Ich weiß aber auch gar nicht, unter welchem, also ist das okay? Dürfen wir das stillgelegte Sachen weitergeben? Also ist das politisch problemlos?
Ja. Wie immer, weißt, Juristerei ist Interpretationssache. Aber stillgelegt heisst, so viel ich gehört habe, gelesen habe, dass die Panzer schon schiessen können. Die sind einfach, man tut die auch offenbar wieder pflegen, also wahrscheinlich muss man die ölen und vielleicht eine Runde fahren auf einem Spielplatz irgendwo, auf einem militärischen Spielplatz oder so. Also, die sind, das ist nicht so, dass die nichts können. Und darum ist es auch eigentlich, nicht so neutralitätspolitisch mindestens, mindestens nicht unproblematisch. Die Legalisten, die sagen, ja, wir liefern es ja Deutschland und nicht der Ukraine, darum ist es neutralitätsrechtlich kein Problem. Aber weisst, ich meine, das ist natürlich ein Schlunk, es ist eine indirekte Lieferung an die Ukraine, das muss man schon sehen. Also blöd sind ja weder die Russen noch die Ukraine noch sonst irgendjemand. Darum, also mit der, vor allem mit der bisherigen Linie vom Bundesrat, wo ja, was Waffen angeht, sehr strikt ist, oder? Ich gebe es zu, ich wäre eher der Meinung, dass Sachen, die man vor 20 Jahren geliefert hat, den Deutschen, dass die könnten mitmachen, was sie wollen, oder? Aber das will ich dann auch das Parlament wieder nicht. Also, eben, darum, meine Konfusion ist, wenn man dann plötzlich dicke Rohre, die können rumfahren und gepanzert sind, die liefern wir an Deutschland, dass Deutschland kann Serie vermutlich besser Zweig, Leo, dann liefern. Und eben Munition für ein Flugabwehrgeschütz viel kleiner und viel, ja, auch nicht harmlos, aber das geht irgendwie nicht, da komme ich nicht mehr draus.
Ja, es tönt nicht wirklich super. Eben ich als Militärleiter, ich stelle mir andere Fragen. Wann kommt der erste E-Panzer vom Elon Musk, also weißt, elektronisch betrieben, so okay, elektrisch, so, das wäre, weil die Dinger sondern im Fall auch einfach Abgas ab, wahrscheinlich nichts Schöneres. Das sind die Gedanken, die ich mir als umweltbewusster Mensch viel mehr mache als die militärische Anwendung. Ich bin immer noch ein bisschen dort leider stehen geblieben.
Ja, nein, das ist natürlich wichtig. Wir stimmen ja über das Klimagesetz ab Mitte Juni und ich finde auch, also, Krieg ist nur schon deshalb schlecht. Nicht, weil Leute sterben, das ist noch ein Kollateralschaden und so. Das Schlimmste ist natürlich schon der CO2-Ausstoß, wo so Artilleriegeschütze und Panzer und Flugzeuge haben. Das ist furchtbar. Man sollte wieder Schwert verteilen und dann die Leute miteinander losgehen.
Das wäre Mann gegen Mann.
Mann gegen Mann. Das wäre besser. Und das wäre auch eine Massnahme, die man ins Klimagesetz schreiben oder wo wir abstimmen. Also dass nur noch Krieg gibt, nur noch in der Schweiz und um die Schweiz herum mit Mann gegen Mann. Das wäre gut zum CO2-Ziel netto null bis 2050 erreichen. Jetzt, warum ich das anziehe, ist klar, die neuesten Umfragen sind da aus dem Hause TA Media. Die OECD-Mindeststeuer wird 60% ja, 15% eher ja angenommen. Es ist richtig langweilig, das Klimaschutzgesetz. Dort bröckelt es ein bisschen, das könnte noch ein bisschen spannend werden. 44% ja, 11% eher ja und 37% nein, 36% eher nein. Beim Covid-Gesetz auch ein bisschen knapper als bei der OECD-Mindeststeuer, aber 49% ja, 7% eher ja, 5% eher nein, 37% nein. Was sagen dir die drei Umfrageresultate? So rund ein Monat vor der Abstimmung hat man das gemacht, also am 15. 16. Mai.
Ich mache mir grundsätzlich Gedanken über die Sinnhaftigkeit von so einer Umfrage. Ich mache übrigens immer mit. Ich komme immer irgendwelche E-Mails über.
Ich auch.
Sehe, in den Online-Medien komme ich das am lieber. Ich mache dort mit. Und ich stelle immer fest, meine Teilnahme ändert überhaupt nicht am Resultat. Ich gehöre meistens zu den Verlierern. Ich weiss auch nicht. Muss an mir liegen. Vielleicht sollte ich mal etwas anderes machen. Und ich verstehe auch nicht ganz. Es gibt so ein paar Problematiken. Zum Beispiel, wenn du das jetzt lesest, hast denn du überhaupt noch Interesse, zum an die Urne gehen? Wenn du hörst, 77%, 75%, da denkst du, ich als Einzelner, weißt du was, ich schenke mir das. Also hat so eine gewisse Vorbeeinflussung steckt da drin. Dann finde ich auch immer interessant, wenn ich einmal gefragt werde nach meinem Bildungsstand und meinem Einkommen bei diesen Umfragen. Also was macht aus dem. Nachher heisst dann plötzlich, die besser Bildeten stimmen ja oder nein bei dieser Vorlage. Das finde ich auch so ein bisschen, es lügt ja jeder. Ich lüge immer, wenn nach meinem Bildungsstand gefragt wird übrigens. Also ich weiss gar nicht, was der Wert von diesen Umfragen ist, mit wie viel Vorsicht oder Zuversicht man die Dinger sollte geniessen. Und es ist eine Spielerei, es füllt Platz in den Medien, ich begreife es. Aber ich weiss gar nicht, ob man das wirklich machen sollte, ob das gescheit ist.
Nein, das ist natürlich nicht. Es ist einfach eine Story und es ist eine relativ billige Story. Man muss nicht recherchieren, sondern man macht eben so eine Umfrage. Ich mache es wie du, ich bescheisse immer. Und zwar nicht nur beim Einkommen und beim Bildungsstand. Ich mache noch etwas anderes. Ich sage immer, ich tue immer ankreuzlich, ich sei ein Sympathisant von den Grünen oder von den Sozialdemokraten. um dort auch ein bisschen die Autoren ein bisschen verwirren. Und ich weiss auch, also sie tun ja das dann probieren, rauszufiltern, oder? Also das ist jetzt die Umfrage, die Livas macht. Das ist der Lukas Lehmann und der Fabio Wasserfall für Tamedia. Die tun ja eine Online-Befragung machen und dann hast du ja ein Problem, weil, wo ich einmal noch Politikwissenschaft studiert habe, hat man gesagt, es muss eine Zufallsstichprobe sein. Und das hast du natürlich bei einer Online-Befragung, wo man eben den Link rumschickt oder auf die Website stellt, hat man das natürlich nicht. Da muss man im Nachhinein eben aufgrund von der Angaben Grün, Links, Einkommen und Bildungsstand, muss man dann umschrübeln, oder? Und dann tut man sogenannte Modelle anwenden. Und ich meine, das wissen wir jetzt langsam. Man kann Klimapolitik oder Energiepolitik oder Verkehrspolitik oder so, immer wenn man Modelle anwendet, dann wird es letztlich spekulativ. Und das ist auch da so. Ich kann es nicht beweisen, aber ich habe eine wirklich gute Quelle, die mir sagt, dass man bei diesen Umfrageinstituten jeweils mehrere Modelle anwendet. So ein bisschen, so eben, wie man dann die rund 30.000 Antworten tut gewichten, oder? Ob jetzt die Antwort vom Herrn Milius, wo wahrscheinlich nur einen Primarschulabschluss hat und 1.500 Franken verdient im Monat. Oder ob man die Antwort vom Dominik Feusi, grünen Hochverdiener aus dem Berner Oberland, ob man dem mehr Einfluss gibt für das Resultat. Das tut man dann mehrere so Modelle anwenden. Und dann tut man eigentlich das nehmen, was interessanter ist. Und das sagt eigentlich alles aus. Das tut alles beantworten, ja, was du vorher in Frage gestellt hast.
Ja, und es kommt ja noch etwas anderes dazu. Ich habe wirklich jetzt gerade gestern die Abstimmungsunterlagen bekommen mit dem Abstimmungsbüchel. Ich schaue sie sogar noch durch. Ich bin einer von den wenigen Wahnsinnigen, die das noch durchschaut. Aber jetzt stell dir mal vor einer Woche habe ich, oder vor zwei oder vor drei Wochen komme ich den Umfragelink rüber. Und da steht auch irgendetwas von OECD und Mindeststeuer. Und die Chance ist gross, dass ich keinen blassen Schimmer habe, um was es geht. Sind wir mal ehrlich, als Durchschnittsverbraucher hast du dich zu dem Zeitpunkt noch nicht vertieft mit dem auseinandergesetzt. Und dann musst du Ja oder Nein sagen. Und dann machst du das aus dem Bauch raus. Du sagst mal OECD, das tönt irgendwie nach international. Oder Steuern. Steuern sowieso einfach mal nein, weil in der Regel, wenn es um eine Vorlage von Steuern geht, geht es auf und nicht ab. Und dann sage ich mal nein. Also, ich glaube, lustigerweise gehen die Umfragen ja nicht völlig an der Sache vorbei. Sehr oft sind sie gar nicht einmal so schlecht akkurat. Aber die Grundlage von einer Online-Umfrage, wo ich einfach aufgrund von einem Stichwort mal Ja oder Nein sage, die ist schon wahnsinnig dünn auf der Brust, muss man schon sagen.
Also ich finde es ein guter Reflex, wenn du mangels Informationen Nein stimmst. Und das ist ganz einfach.
Habe ich siebenmal gemacht mit der kantonalen Abstimmung. Ich habe siebenmal Nein gestimmt, ich habe mich ganz furchtbar gefühlt, ja.
Du musst dich nicht schuldig fühlen. Weil es ist wirklich, das hat mir mal ein Innerschweizer Bauer, das ist also 30 Jahre her, hat mir mal bei einem Kaffee Schnaps in einer Beiz, beim Klausjagen in Küsnacht-am-Rigi, hat mir ein Innerschweizer Bauer erklärt, weisst, der Vorteil vom Nein ist, oder, man kann ja dann immer noch Ja sagen zu etwas, oder? Also Nein sagen kannst mehr als einisch. Wenn du Ja sagst, sei es zu höherer Steuer, zur Verlängerung vom Covid-Gesetz oder zum Klimaschutzgesetz, dann ist es gegessen, dann ist es vorbei. Also rein so, es ist schon fast strukturphilosophisch theoretisch, ist Nein einfach besser, weil du dann immer noch kannst Ja sagen, oder? Das finde ich schon mal ein guter Reflex. Und das andere, was du antönst, das finde ich extrem wichtig, mit einer brieflichen Abstimmung, wo, ich glaube, mittlerweile 90% oder 95% von den Wahlberechtigten oder von denen, die tatsächlich das Stimmrecht ausüben, machen. Das verlängert, das macht die Dauer unglaublich viel länger, wo die Entscheidungsfindung stattfinden kann. Also, die ersten kommen jetzt über. Man geht davon aus, dass ein schöner Teil gerade sofort ausfüllt, oder? Das heisst, für die Komitees beider Seiten, sie müssen viel längere Zeit verteilt, müssen sie Kampagne machen. Und das ist eigentlich durch den Einfluss vom Geld auf den Abstimmungskampf erhöhen. Und das ist ja komisch, weil eigentlich Links-Grün ja immer sagt, das Geld hätte eine zu viel grosse Rolle. Wenn man das einschränken möchte, wenn man das Geld zurückdrängen, dann müssen wir wieder, und das fände ich eigentlich noch schön, zurückgehen, dass man nur in Ausnahmefällen, nur Leute, die irgendwie schlecht zu Fuß sind oder eben verhindert sind oder im Ausland wohnen, können brieflich abstimmen für die anderen. Es wäre immer noch ein schöner Akt, am Abstimmungssonntag die Schuhe anlegen, vielleicht sogar Krawatten anlegen, ins Gemeindehaus gehen, mit Kind zusammen das ausfüllen und dann den Akt, das runterfallen lassen in die grosse Gemeindeurne. Wäre ich immer noch Fan. Das wäre ein höherer Wert als staatspolitischer.
Also ich bin bei deinen Ausführungen ehrlich gesagt hängen geblieben beim Wort Klausjagen. Aber da, wir haben keine Zeit für das. Du musst mir da mal bilateral erklären, wie man Klaus jagt und wie die so schmücken, wenn sie dann auf dem Teller liegen. Aber das müssen wir jetzt nicht machen. Das machen wir ein anderes Mal.
Ja, jetzt aber müssen wir noch über das Abstimmen noch reden, weil die SVP behauptet nämlich, dass der Albert Rösti seine Stimmunterlagen unter der Bettdecke ausfüllen. Sie hat ein Video online gestellt, wo sie zeigt, wie der Albert Rösti eben früher über Klimapolitik und Energiepolitik geredet hat, wie er Doris Leuthard kritisiert und seine Vorgängerin Simonetta Sommaruga. Und am Schluss vom Video schreibt die SVP, ja, wahrscheinlich der Albert Rösti unter der Bettdecke seine Abstimmungsunterlagen ausfüllen und dann werde er beim Klimaschutzgesetz auch ein Nein schreiben. Er darf es einfach nicht sagen, weil er als Kollegialitätsprinzip gebunden ist. Ja, ist das für dich glaubwürdig? Siehst du das auch so, Albert Rösti unter der Bettdecke?
Das ist ja kein Rösti-Problem, das ist ein grundsätzliches Problem oder sag mal eine Herausforderung von unserem System, dass du irgendwo im Parlament gegen irgendetwas wetterst, dann schupft es dich auf, eine Ebene auf in die Regierung und dann musst du das Gegenteil vor allem behaupten, was du vorher gesagt hast. Da ist persönlich wahrscheinlich schmerzhaft. Ich habe in einem Blickartikel gelesen, dass der Albert Rösti scheinbar mal gesagt hat, die Wendung sei dem geschuldet, dass er quasi klüger geworden sei, gegenüber seiner Nationalratsrolle jetzt als Bundesrat. Er sei jetzt schlauer geworden. Das klingt schon fast, wie wenn er an das glaubt, was er jetzt vertritt. Das kannst du vielleicht besser beurteilen, wenn du nachher am Bundeshaus bist. Aber in der Regel ist es so, die Leute werden nicht schlauer, wenn sie in die Regierung kommen, sondern sie werden angepasst, sie sind in neue Rolle, sind im Kollegialitätsprinzip unterworfen, wenn plötzlich das Gegenteil behauptet von dem, was sie früher noch gesagt haben. Das ist unschön, aber wir als souveräne Wähler, wir wissen ja, dass das einfach so ist und können das richtig einordnen, denke ich jetzt mal.
Ich glaube auch, die meisten können das. Die meisten wissen das, auch weil sie irgendwo durch das ja auch spüren. Ich meine, ich warte eigentlich nur darauf, dass Linksgrün zusammen mit linksgrünen Medien den Rösti kritisiert. Er müsste eigentlich noch viel mehr machen für das Klimaschutzgesetz, weil, geben wir es zu, er hat bis jetzt einfach das Pflichtprogramm absolviert, eine Medienkonferenz und ein paar Interviews gegeben. Und da gehören eben so Sätze wie «Ich bin klüger geworden» gehören dazu. Was genau der Albert Rösti unter der Bettdecke macht, das geht uns nicht an. Ich wünsche mir eigentlich, dass er die Abstimmungsunterlagen auch am Tisch kann ausfüllen und niemand, auch nicht der Staatsschutz oder sonst, oder andere Bundesräte ihm über die Schulter schauen.
Ja, jetzt müssen wir noch. Es nimmt mich noch übrigens noch ganz, ganz wunder, wie noch den bei der ganzen SRG-Diskussion sich verhalten wird. Er war ein SRG-Kritiker gewesen, er war dort an vorderster Front gewesen, wo gefunden hat, quasi, wir müssen über die Mittel für die SRG reden, wir müssen über Konzession reden, wir müssen über den Auftrag und die Leistungsverfügung reden. Das nimmt mich fast noch mehr Wunder, was Klimawandel einfach so emotional und aus persönlicher Betroffenheit, wie er sich denn dort wird verhalten und eben dort auch klüger geworden ist oder einfach sich anpasst an sein Amt.
Wir sind gespannt auf die Klugheit von Neo-Bundesräten. Das wäre ein grosses Forschungsthema. Wir müssen uns jetzt aber noch um eine andere Forschung kümmern. Nochmal reden über die Forschung von der Katja Rost und der Margit Osterloh, zwei profilierte Professorinnen. Die haben, wir haben schon ein paar Mal darüber geredet und geschrieben bei nebelspalten.ch, einfach nur mal kurz, die haben eine Studie gemacht, sie haben Studentinnen befragt, wie sie zur Karriere stehen und wie sie herausfinden wollen, warum ganz viele Frauen studieren, den akademischen Weg einschlagen, aber am Schluss irgendwie ganz wenig Frauen Professorinnen sind. Und sie haben herausgefunden, dass Karriere gar nicht unbedingt das ist, was Frauen wollen. Und zwar insbesondere nicht bei Fächern, wo es viele Frauen hat. Lustig, lustig. Also bei den Fächern, wo irgendwie ganz viele Frauen rum sind, da gibt es offenbar auch viele Frauen, die gar keine Karriere machen wollen. Und dann ist ein riesen Sturm durchs Land. Auch die beiden Forscherinnen sind auch angegangen worden. Man hat sie gemobbt, bedroht. Und der Höhepunkt kommt jetzt in Form von einer Petition vom Verband von der Studierenden von der Universität Zürich, VSUZH. Die haben nämlich eine Petition gestartet und die Petition, die findet es ganz schlimm, was da die Forscherinnen herausgefunden haben. Das ist wirklich ganz schön. Das, was da herausgefunden worden ist, das sei nicht unsere gelebte Realität als StudentsternliInnen. Und das führe zu grosser Unsicherheit, wenn die Uni Zürich auf den Artikel nicht reagiere. Und man befürchte auch, dass die Uni Zürich das Budget für Gleichstellungsmassnahmen jetzt kürze. Das darf nicht passieren. ein Kaiser Bornhauser, hoffentlich habe ich den Nachnamen richtig getroffen, die macht eine Petition, die ist bereits von 870 Leuten oder nur von 870 Leuten unterschrieben worden. Man will eine öffentliche Stellungnahme und eine Distanzierung von dem Artikel in der Sonntagszeitung, der dann darüber geschrieben worden ist. Und auch eine Distanzierung von Interviews, die die Autorinnen von der Studie nachher in verschiedenen Medien gegeben haben. Und man soll sich kritisch mit dieser Umfrage auseinandersetzen. Letztlich fordert man, man soll sich distanzieren. Man soll insbesondere die Professorin Katja Rost aus der Gleichstellungskommission rausschmeissen, wo sie Präsidentin ist. Und man begründet das mit der Forschungsfreiheit, lustigerweise. Katja Rost sei, seitdem sie diese Forschung gemacht hat, keine unabhängige Forscherin mehr. Es ist Wahnsinn. Es ist wirklich... Man fordert letztlich, dass man die Forschung zensuriert von der Universität her. Das ist wirklich ein Tiefpunkt in der Debatte, was Bildung soll, was Akademie soll, was eine Universität zu tun hat und was nicht. Oder findest du nicht auch?
Also erstens mal muss ich sagen, es sind glaube ich nur 870, die das bis jetzt unterschrieben haben, weil wenn jemand Zeit hat, um so eine Petition zu unterschreiben, dann sind es doch wahrscheinlich Studenten, zumal Vorurteil bewirtschaften, die haben wirklich genug Zeit. Ich finde es relativ unglaublich. Erstens einmal, ich bin nicht wahnsinnig hierarchiegläubig, aber ich glaube, wenn zwei sehr gut dokumentiert, also kompetente und mit sehr viel Glaubwürdigkeit ausgestattete Professorinnen so eine Studie erarbeitet und dann kommt ein Studierendenverband an und findet, das genüge in der Wissenschaftlichkeit nicht, dunkt es mich ein bisschen fragwürdig. Ich glaube, gerade die Frau Ostler hat allen Grund, um nichts rauszuschmeissen, wo sie nicht wirklich dahinter steht, aber die Studenten haben offenbar das Gefühl, sie wissen es bereits besser, oder die Studierenden. Und dann gibt es so kleine Sachen wie, die Studie sei noch gar nicht peer-reviewed, also quasi gegengesehen durch andere Wissenschaftler. Und da muss man jetzt einfach dazu sagen, wenn die Studie zur Zufriedenheit von den betroffenen Studentinnen ausgefallen wäre, dann würde das die nicht kümmern. Dann würden die das wie ein Schild vor sich heben und sagen, schau mal, wir sind die Größten. Also immer dann, wenn da etwas nicht passt, suchst du das Haar in der Suppe. Ich bin ziemlich überzeugt, dass die Studie auch einer zweiten Ebene Genüge gemacht und dort auch wird durchgehen. Es sind einfach Resultate, die diesen Leuten nicht passen und dann geht man dagegen vor. Und das ist dermaßen unwissenschaftlich, um etwas, das dir im Bauch ihnen nicht passt, quasi bekämpfen, weil es einfach nicht damit kannst leben. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die zwei Professorinnen etwas abgeliefert haben, wo nicht den wissenschaftlichen Grundsätzen genügt. Und eine Petition gegen den neuesten Stand der Wissenschaft, das ist etwas, das eigentlich nicht an eine Hochschule gehört.
Genau. Und ich finde auch, also wir listen auch, gerade nachdem Sie da Peer Review erwähnen, schreiben die Autorinnen von der Petition, dass eben die Studie, die fügt den Bemühungen um Gleichstellung an der Universität Zürich immensen Schaden zu. Also damit sagen Sie auch, es darf nicht sein, was Ihrer Vorstellung von Gleichstellung, wo eine links-grüne ist, die Kaiser Bornhauser ist zwar grünliberal, aber es ist eben grün-linke Partei, heisst das ja, GLP. Es darf nicht sein, was nicht sein darf aus ihrem Weltbild. Und eben faktisch müssen wir wie das überarbeiten, sozusagen. Also das ist wirklich dann der Untergang vom Anspruch, den eine Universität eigentlich muss haben, der Untergang vom Anspruch, dass man untersucht, ergebnisoffen, was Sache ist. Man befragt Leute, Frauen, über ihre Karrierepläne. Die Resultate sind relativ eindeutig, sie sind wirklich belastbar. Man darf es auch nicht irgendwie auf alle Frauen ausdehnen, das hat aber niemand gemacht, das hat nur ein bisschen die Sonntagszeitung gemacht. Margit Osterloh hat das mehrfach dann auch anders, einfach so dargestellt, wie sie in der Studie drin ist. Und das jetzt wollen korrigieren, weil es einem nicht in die ideologische Kram passt. Das zeigt, dass die beiden Frauen oder vermutlich der ganze Verein der Studierenden an der Uni Zürich, dass der Verein letztlich ein Verein von Aktivisten ist und nicht einer von intellektuell neugierigen jungen Menschen. Von denen darf man auch nicht die Lösung von irgendwelchen Klimaproblemen erwarten, sondern einfach, sie werden dann aktivistisch sich wahrscheinlich irgendwo ankleben oder irgendwie so. Das ist tragisch. Eigentlich müsste die Uni Zürich sich von dieser Petition distanzieren und darauf hinweisen, was ihr Anspruch ist, auch um noch mehr Schaden von ihrem Renommee fernzuhalten.
Vor allem, weil ja noch der Schuss Cancel Culture drin ist. Also eine von den beteiligten Wissenschaftlerinnen soll man jetzt nicht mehr zur Präsidentin von dieser, wie heißt das genau,
Gleichstellungskommission
nicht mehr wählen. Also weil die Frau geforscht hat und Resultate hat, wo einigen Studentinnen nicht passt, soll man sie nicht mehr in eine bestimmte Rolle wählen und in ein bestimmtes Amt wählen. Das ist, also, wir sträuben sich da, das ist dermaßen unwissenschaftlich gegenüber allem, wo einer ergebnisoffenen Wissenschaft steht, dass, wie du richtig sagst, die Uni jetzt wirklich müsste in die Offensive gehen und sagen, Entschuldigung, wir lassen unsere Leute einfach frei forschen, frei analysieren und frei publizieren. Und dann können wir es auf der argumentativen Ebene schlagen, aber sicher nicht mit dem Bauchgefühl, hey, im Fall, ich fühle mich da nicht erkannt in dieser Studie, ich bin das nicht. Das mag ja sein und das wissen wir, das trifft nie auf alle zu. Aber es hat Grund und Boden, die ganze Geschichte. Und jemand jetzt aus einem Amt befördern, weil sie beteiligt ist an einer Studie, das ist ziemlich widerlich und ich würde mir da auch ein klares Wort wünschen, jetzt von universitären Kreisen.
Das ist es genau. Es ist widerlich, es ist grusig. Wir können es nicht genug wiederholen. Uni Zürich, das Rektorat ist gefordert, den Studenten in Erinnerung zu rufen, um was es an der Uni geht. Und wer das nicht will, der kann auch direkt nach der Matura bei Greenpeace anhören, weil ganz wahnsinniges Studium braucht es ja nicht, zum Aktivist zu sein. Man muss wissen, wo genau an welchen Fingern wie viel Klebstoff gehört, dann langt es schon. Gut, das ist es gewesen. Bern einfach am 24. Mai. Danke vielmals fürs Zuhören. Dünnt uns weiterempfehlen. Daumen nach oben. Dünnt uns bewerten. Schreibt uns an redaktion@nebelspalter.ch. Wir freuen uns auf Rückmeldungen. Allen eine gute Zeit und wir hören uns morgen um die gleiche Zeit wieder. Gern. Merci vielmals. Schönen Abend.
Das war Bern einfach gewesen. Gesponsert von Swiss Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben.